Herzlich willkommen zum The Path of Purpose Podcast, dein Podcast für Leadership, große Visionen und Persönlichkeitsentwicklung. Ich bin Simona Deckers, Leadership Advisor und Gründerin von Shanti Company. Meine Mission ist es, Menschen mit zeitlosen Lebens- und Erfolgsprinzipien zu empowern, ihre Visionen lebendig werden zu lassen und ihre Leadership-Potenziale zu entfalten. Leadership und persönliche Weiterentwicklung sind die Fähigkeiten, die uns Sinn erschließen, uns privat und beruflich weiterbringen und erfüllen. Das bringt dir dieser Podcast näher. Du hörst faszinierende Interviews mit Thought-Leadern, inspirierenden Menschen, die über ihre Visionen, aber auch über ihre Erfahrungen und Herausforderungen in ihrem Leben sprechen. Du bekommst transformierende Impulse, hörst Diskussionen, die den Nerv der Zeit treffen und bekommst Antworten auf die großen Themen und Fragen von Wirtschaft und Gesellschaft. Es gibt auch Solo-Folgen mit mir zu aktuellen Leadership-Themen. Mit diesem Podcast möchte ich dich inspirieren, mitreißen und motivieren für Leadership, Innovation und Entwicklung. Mach dir Notizen und stell dich auf Aha-Momente ein. Teile diesen Podcast mit deinen Freunden und Kollegen. Die Welt braucht mehr gutes Leadership, den Fokus auf Lösung und Positivität. Los geht's! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im The Path of Purpose Podcast. Heute mit Hans Neubert, Vorstandsvorsitzender der Bundesgesellschaft für digitale Medien. Er ist Herausgeber des Digital Media Award Germany, Consulting Director bei Charles & Charlotte und Buchautor von Der Social Media Faktor. Herzlich willkommen, Hans. Ich freue mich auf dich.
Schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
Hans, du bist in Sachen Social Media der Experte und als Autor, als Bundesvorstand unterwegs und du sprichst davon, Social Media als Wachstumsmotor zu nutzen. Und siehst du, dass Unternehmen und Führungskräfte diesen Hebel immer noch nicht nutzen? Und was sind die Entscheidungen dahinter, wenn man das heute nicht mehr macht, also nicht so nutzt?
Also ich sehe das absolut, dass es oft noch nicht ernst genug genommen wird. Es wird oftmals als Kommunikationskanal gedacht und eben auch auf Social Media präsent sein in einer Art und Weise. Da wird aber oftmals nur an bunte Bildchen und Videos gedacht und Verzeihung, ich antworte nochmal. Die Pollenkrise macht mich etwas zu schaffen in letzter Zeit. Kleinen Moment.
Ach, der Arme. Sollen wir nochmal anfangen? Warte, ich stoppe das Ganze nochmal.
Ach, du schneidest gar nicht?
Ach so, ich schon, aber ja.
Nee, dann, so, jetzt, ich kann einfach nochmal mit der Beantwortung der Frage starten. Genau, was man vor allem sieht, ist, dass CEOs, Vorstände und Co. und vor allem im C-Level, wenn wir davon sprechen, bei den Führungskräften Social Media oftmals noch als Kommunikationskanal verstanden wird, als etwas, was wir herausposaunen, als etwas, mit dem wir ja einfach nur ein paar schöne bunte Bildchen und ein paar schöne Videos und das wird dann reichen, so nach dem Motto. Das ist aber nicht mehr so. Wir sehen, dass Social Media zum Leitmedium geworden ist, nicht nur einer jüngeren Zielgruppe, sondern eben auch immer stärker zum Leitmedium wird für die gesamte Gesellschaft. Das sehen wir an politischen Entscheidungen, Wahlentscheidungen, die getroffen werden, an gesellschaftlichen Bewegungen, die zuerst Social Media beginnen und Co. Und deshalb muss Social Media als das wahrgenommen werden, was es ist. Und das ist das Leitmedium für eben auch Kaufentscheidungen und Ähnliches. Und so wird es oftmals noch nicht behandelt. Wenn von Social Media an Vorstandstischen gesprochen wird, höre ich oft Stimmen, die sagen, ja, das ist ja auch eines der Medien, die wir bespielen und wird so nebenbei erwähnt und Finance hat meinetwegen einen 30-Minuten-Slot für ein Update und Social Media 5 Minuten. Und ich glaube, da müssen wir mehr in die Priorisierung rein, dass wir Social Media noch viel, viel stärker in die Verantwortung nehmen und viel, viel stärker auch auf die Geschäftsziele beziehen. Was die wenigsten machen, ist zu sagen, wir haben wirklich es geschafft, Social Media mit unseren Geschäftszielen in Einklang zu bringen. Das heißt nicht nur, ach ja, wir gewinnen da tausende Impressionen und Millionen von Likes, alles schön und gut, aber wie zahlt denn euer Social Media darauf ein, dass ihr bekannter werdet, dass ihr mehr Umsatz macht, was auch immer das Geschäftsziel ist. An diese Stelle müssen wir kommen und da müssen CEOs, CMOs und Co. auch noch stärker forcieren.
Und wie ist das gekommen, dass sich Social Media über ein Marketing-Tool jetzt zu so einem Business-Faktor entwickelt hat?
Ja, das liegt vor allem daran, dass es sich eben, wie ich sagte, diese fortschreitende Bewegung hin zu einem Massenmedium beziehungsweise zu dem Massenmedium sich entwickelt hat. Früher war das Radio, dann war es TV und Co. Und heute ist es eben Social Media. Wir sehen, dass dort die Entscheidungen und die Meinungsbildung getroffen werden bei den Menschen im Kopf durch den hohen Konsum dieses Mediums. Und so ist auch die Entwicklung eben fortschreitend, dass wir es da nutzen können und auch für uns eben nutzen können. Das Schöne und das Spannende ist ja, dass dieses Medium sehr, sehr demokratisch ist im Sinne von, es kann jeder nutzen und es kann jeder darauf spielen. Früher beim Massenmedium TV war es nur wenigen zugänglich, weil sie eben hohe Beträge zahlen müssen, um dort stattzufinden. Bei Social Media kann rein theoretisch, wenn man es gut macht, jeder mitmachen und wenn es ankommt. Und das ist eben eine große, große Chance, die oftmals noch nicht genug gesehen wird, um eben diesen Hebel umlegen zu können von Social Media als einfach nur Kommunikationskanal zu einem tatsächlichen Wirtschaftsfaktor fürs Unternehmen.
Ja, und mit Social Media kann man weltweit gleichzeitig kommunizieren oder seine Businessziele durchsetzen. Man kann mit ganz vielen Zielgruppen, mit vielen Ländern und Kontinente übergreifend kommunizieren, in Echtzeit kommunizieren. Das hatten wir ja vorher auch nicht. Da hatten wir die Aufzeichnung oder auch die ganzen Abstimmungsschleifen durch NPR und so weiter. Was macht das mit, ich sag mal, mit der Unternehmenswelt, mit der Wirtschaft, wenn so nah dran am Geschäft oder wenn so öffentlich und so in Echtzeit kommuniziert und auch interagiert wird?
Erstmals werden diese Chancen noch viel zu wenig gesehen. Ich sehe sehr, sehr viele, die, es ist auch zum ersten Mal die Möglichkeit, dass wir direktes Feedback bekommen und direkte Kritik bekommen, direkte Vorschläge bekommen und Co. Ich sehe viel zu wenig Firmen, die das, was in Social Media in den Kommentaren stattfindet, beispielsweise als Produktfeedback in ihre Produkte einbauen oder verbessern und ähnliches. Das ist die erste Mal, dass wir für Marktforschung und Co. in der Geschichte nicht unbedingt immer bezahlen müssen, sondern diese bekommen direkt von den Kundinnen und Kunden live. Und das ist etwas, was noch viel zu wenig auch tatsächlich von den Firmen wahrgenommen wird. Das sehe ich ganz, ganz häufig, dass da viel stattfindet, aber daraus wenig gemacht wird. Was das verändert, ist ein Stück weit auch, dass man sich wünschen würde, es würde Abstimmungen verkleinern, verringern und Co. Trotzdem ist oftmals sind die Prozesse nicht da und auch der Mut nicht da, dem Social Media Team das Vertrauen zu schenken. Und so passiert es oft, dass gute Beiträge oder gute Themen so lange verfeedbackt werden, bis sie zu einem PR-ähnlichen Standpunkt wie früher formuliert sind und somit eben in Social Media nicht mehr ankommen und nicht mehr den Zeitgeist treffen, beziehungsweise auch der Zeitgeist dann schon wieder fortgeschritten ist. Und da müssen wir eine andere Mechanik rein.
Hast du denn auch schon Unternehmen erlebt oder kleinere, größere, mittlere Unternehmen, die ihr Marketing komplett umgestellt haben, die gesagt haben, so, das ist wichtig für uns, wir brauchen jetzt einen Editor, wir brauchen Videografen, wir brauchen Community Manager. Und gibt es da gute Beispiele, so Best Practices was macht das mit den Unternehmen?
Ja, natürlich. Also wenn man das, also da gibt es in jedem Bereich von B2B über B2C, da gibt es unzählige Bereiche, die ihre Unternehmen komplett umgestellt haben. Also wenn man das schaut bei den großen Spendern der Plattform, also wenn man sich mal die Top 10 der anschaut, die am meisten Geld in die Werbung auf den Social Media Plattformen stecken, dann sind das genau die Unternehmen mit einem Procter & Gamble, L'Oreal und Co., die früher auch die Hauptspender im Fernsehen waren. Also die Budgets verlagern sich da einfach und wenn es plötzlich von deinen Werbeausnahmen einen substanziellen Anteil ausmacht, natürlich haben die ihre Unternehmen umgestellt und haben da ob das verinhaust ist, also sozusagen man holt sich da, wie du das beschrieben hast, die eigenen Leute rein, oder man sucht sich eine Agentur, das kommt natürlich immer auf die Größe des Unternehmens an. Das kann spannend sein. Es gibt auch spannende andere Beispiele aus Bereichen, wo das einen substanziellen Anteil macht. Also ein schönes Beispiel immer, was nicht immer unbedingt auf einem Verbandsbereich zum Beispiel kommt, ist Kommunal kann, das kann man sich mal anschauen. Die haben einen YouTube-Channel aufgebaut, wo sie über kommunale Berufe aufklären, der sehr, sehr gut organisch funktioniert. Auch so, dann gibt es die Gerber Unternehmensgruppe, das ist ein Bauunternehmen, ne? Und die haben TikTok für sich aufgebaut und das funktioniert wahnsinnig gut. Und von D2C beziehungsweise B2C-Beispielen, da haben wir genug um uns, ob das ein Penny ist, ob das, da fallen uns alle Unternehmen ein, die Social Media schon in der Weise betreiben, wo sie genau wissen, dass das der Hauptweg ist, wie sie vielleicht neue Kundinnen und Kunden gewinnen können, beziehungsweise Loyalität aufrechterhalten können. Also da gibt es in den verschiedenen Bereichen sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie das geht.
Sehr cool. Und siehst du, dass sich Social Selling oder ich sag mal Umsatz generieren anders läuft im B2B-Bereich im Vergleich zum B2C-Bereich auf Social Media? Gibt es da große Unterschiede, die man berücksichtigen sollte? Ne?
Ja, absolut. Also gerade im B2B-Bereich kommt es ja auch super drauf an, was man verkauft. Also ist es jetzt eine Software beispielsweise, mit der ich, keine Ahnung, ich nehme jetzt mal aus meinem Bereich eine Social-Media-Software, mit der ich Posts planen kann und Co., dann ist das natürlich vielleicht ein kleinerer Zyklus, den ich da bestreite. Wenn ich aber im B2B-Bereich eine Maschine für mehrere Millionen verkaufe, dann ist das ein größerer Sales-Zyklus, den man da einfach durchläuft und somit funktioniert das auch anders. Auch die Kanäle sind jeweils anders. Also wenn ich mir überlege, ich bin ein großer Maschinenbauer und verkaufe große Maschinen für Millionen von Euro, dann ist vielleicht mein Ansatz zu sagen, ich baue Jahr über Jahre hinweg Ingenieure aus meiner Firma als Experten und Personal Brands auf, sodass man, wenn man an Maschinenbau denkt, zuerst an diese Person denkt und die dann auch entsprechend einbucht, wenn es mal soweit sein sollte. Und wenn ich an so Softwarelösungen denke, was ja auch ein B2B-Bereich ist, dann kann ich vielleicht über Instagram, TikTok ganz andere Themen gehen, um eben in dem Bereich vorreitend zu sein. Also ich glaube, ist sehr, sehr ziel- und produktabhängig am Ende des Tages.
Das stimmt, ja. Und vielleicht auch erklärbedürftig, ne? Wie erklärbedürftig ist das? Wie hoch muss das Vertrauen sein der Zielgruppe, ne? Um das dann auch kaufen zu können oder zu wollen, ne?
Das Wichtigste, was man sich immer vor Augen halten muss, ist, ich sage immer, das ist dieses Top-of-Mind-Prinzip in seiner Kategorie. Also egal, ob ich jetzt mir überlege, ich fahre über die Autobahn und möchte was essen, dann was sind die ersten Sachen, die mir in den Sinn kommen? Burger King, McDonald's, Nordsee, diese Themen. Das Gleiche ist im B2B-Bereich aber auch, wenn wir alle unsere Arbeit machen und daran denken, was ist denn vielleicht das Textprogramm oder die KI, die ich nutzen will für meine Arbeit, dann kommen uns Namen in den Kopf. Und wenn man es schaffen möchte, präsent zu sein bei den Menschen, dann muss immer das Ziel sein. Und das gilt für B2B ganz genauso. Also wenn ich irgendwie ein Hersteller bin für, nehmen wir mal an, Frischkäse, jetzt nochmal als fiktives Beispiel, dann brauche ich zu irgendeinem Zeitpunkt Abfüllmaschinen für mein Produkt. Und dann muss ich eben, wenn die Leute darüber nachdenken, hey, wir müssen uns so eine Abfüllmaschine anschaffen, dann habe ich vielleicht jemanden im Kopf, den ich mal auf LinkedIn gesehen habe, der über Maschinenbau spricht und Co. Und spreche die Person vielleicht eher an als die Leute, die ich auf Google. Also das ist ein großer, großer, wichtiger Punkt, dieses Top-of-Mind-Prinzip im Blickfeld zu haben, beziehungsweise auf dem Schirm zu haben und dann das kontinuierlich aufzubauen. Denn was man sagen kann, egal ob man von Social Media im B2C oder B2B spricht, Kontinuität ist das Allerwichtigste. Es hilft nicht, wenn ich jetzt, auch bei LinkedIn werde ich das super oft gefragt, es hilft nicht, wenn ich jetzt 6-mal einen LinkedIn-Post mache und dann wieder 3 Wochen nicht und das immer so weiter aufrechterhalte und das auch keine kontinuierliche Sprache ist, sondern vielleicht, dann ist es vielleicht nur einmal die Woche, aber du machst das seit 5 Jahren. Dann werden ganz andere Sachen passieren und ganz andere Leute auf dich aufmerksam, als ja, wenn das Thema ist. Und im B2C-Kosmos noch viel, viel mehr. Also da ist es wichtig, oft präsent zu sein, in den Feeds zu sein, bei den Leuten anzukommen. Also eine Kontinuität schlägt, wie in so vielen Sachen im Leben, alles.
Ja, genau. Hast du bestimmt auch schon gehört, dass einige Leute sagen, oh, ich bin so müde von Social Media, ne? Da gibt's ja so die so Jammerer und die Klagen, ne? Wie viel Arbeit das ist und so. Wie siehst du das als Professional, als Social Media Professional? Darf man sich Müdigkeit erlauben oder ist das sehr kontraproduktiv, ne?
Also die Müdigkeit generell, also man muss dazu sagen, Social Media ist ja nicht alles, was man an Kommunikation beziehungsweise in Marketing und Co. machen kann. Und man sieht auch tatsächlich ein, ich will jetzt nicht sagen Gegenbewegung, aber auf einer Aktion gibt es ja immer eine Reaktion. Und man sieht ja auch, dass Menschen wieder stärker, gerade bei den jungen Menschen sieht man das. Wir hatten jetzt dieses Jahr zum ersten Mal, dass die Social Media Nutzungsdauer in Stunden wieder leicht zurückgeht bei jungen Menschen. Dafür aber sowas wie Run-Clubs, Paddle-Vereine, Cycling, Running generell wieder stärker trenden. Das sind alles Sachen, die aus Social Media heraus entstanden sind. Das ist auch spannend. Aber zu Offline-Aktivitäten quasi gehören und wieder mehr an das Thema. Wir sprechen auch ständig vom Thema Einsamkeit und Co. Da wirkt das natürlich entgegen, solche gemeinsamen Aktivitäten. Und das sieht man schon, dass es diese Reaktionen gibt. Aber das kann ja auch, das wird ja auch mittlerweile schon von Marken genutzt, um da präsent zu sein. Was man sich aber vor allem in dieser Müdigkeit, oh, das ist alles so viel, man muss viel machen, dann hat man noch nicht verstanden, was es für das Unternehmen bewirken kann.
Ja.
Ich glaube, wenn die Unternehmen das so ernst nehmen würden wie ihre Steuererklärung, dann, ja, mal ganz blöd gesagt, dann würden sie auch die Ergebnisse sehen und daraus dann auch die Schlüsse ziehen können. Ist natürlich nicht bei jedem Unternehmen exorbitant und 1:1 übertragbar, aber wenn sie es ernst nehmen und eine Kontinuität kann auch heißen, einmal die Woche, nicht jeden Tag, kommt ganz aufs Produkt an und aufs Unternehmen, dann kann man da wahnsinnige Effekte mit erzielen. Und das sehen wir, wie gesagt, beim Produkt, was jeder kennt, aber auch bei einem Lüftungshersteller wie Ziel Abeck, das ist immer ein gutes Beispiel, die es geschafft haben, auch da als einem B2B-MINT-Beruf, so möchte ich es mal nennen, total erfolgreich auf TikTok zu sein und dadurch wahnsinnige Einsparungen zu haben, beispielsweise was Recruiting angeht oder Stellenanzeigen. Und das sich klar vorzurechnen, wo wollen wir dahin, was sind unsere Ziele, da kommt man so ein Stück weit aus dem Jammern heraus und sieht es als Business-Notwendigkeit, das zu tun. Und da müssen wir ein Stück weit rein, weil die Opportunitätskosten einfach jetzt schon und vor allem in der Zukunft zu hoch sind, um es nicht zu tun. Und das, ja, sollte man sich vor Augen halten, wenn man vor allem auch jammert, oh, wir haben einen Fachkräftemangel und wir hören ja viel auch Negatives, so wir kommen mit der AI-Revolution nicht hinterher und Co. Das sind alles Themen, die durch Social Media aufgegriffen werden können, die durch Social Media behoben werden können. Wenn alle für dein Unternehmen arbeiten wollen, anstatt für die anderen 99, dann hast du kein Fachkräftemangelproblem mehr. Also das sind alles Themen, wo ich sehr viel Klagen höre und wenig rationales Denken an der einen oder anderen Stelle.
Das stimmt, ganz genau. Weil die Vorteile einfach überwiegen, ne?
Ja, absolut.
Ja. Jetzt hast du eben die ganz große globale Konzerne genannt, die Riesensummen in Social Media stecken. Wie können kleinere Unternehmen dagegen halten? Was ist deren Währung, die sie einbringen können?
Relevanz und Authentizität vor allem. Das sieht man ja immer wieder. Also wenn wir uns, wie gesagt, auch kleinere Unternehmen mit geringsten Budgets wie ein Ziel Abeck, dieses Beispiel von Kommunal Cannes, da sind auch keine großen, wahnsinnigen Budgets dahinter, aber sie funktionieren. Und sie funktionieren vor allem, weil sie authentisch sind und die Menschen aktiv mitgenommen werden in keinen künstlichen, konstruierten Alltag oder in keine künstlich konstruierten Videos, sondern etwas, was die Menschen relevant finden, spannend finden. Und daran muss man sich immer orientieren und Gedanken machen. Nicht, was will ich denn zeigen? Also die Zeit von, wo Werbung war, wir überlegen uns eine Botschaft und versuchen, das in die Leute reinzupressen. So hat TV funktioniert.
Yeah.
Alle Leute mussten sich, weil es zu einer Sendezeit kam, 30 Sekunden einen Spot anschauen. Wir haben uns eine Botschaft überlegt und dann haben wir die gesendet und wussten, dass die ankommt. Heute liegt die maximale Macht bei den Konsumentinnen bzw. bei den Rezipientinnen. Das bedeutet, du hast die Entscheidung, ob du etwas spannend findest und wegscrollst oder dranbleibst. Das heißt, die Logik, wie wir Werbung machen, also dieses Top-Down, ich überlege mir eine Botschaft und presse in die ja, versucht, diese Botschaft in die Menschen zu bekommen. Das funktioniert nicht mehr. Wir müssen uns überlegen, was interessiert denn die Menschen und wie kommen wir da rein? Wie können wir da teilhaben? Wie können wir aktiv etwas triggern, wo Menschen sagen, ah, das finde ich interessant, das finde ich spannend, das finde ich lustig, das finde ich lehrreich, das finde ich unterhaltsam. Da auch immer nochmal, guter Verweis ist da immer auch die ARD-ZDF-Medienstudie. Da wird auch immer, also generell zu Social Media Use ist das in Deutschland immer so unser Source of Truth, würde ich sagen, weil es wirklich gesamtgesellschaftlich gut abfragt, wie die Nutzung von Social Media in Deutschland ist. Und was man da sieht, ist, da gibt es eine Frage zum Thema, warum Social Media genutzt wird. Also warum sind die Leute auf Social Media? Und da gibt es seit 5, 6, 7 Jahren immer die gleichen Antwortmöglichkeiten. Und früher war die Top-1-Antwort, die gegeben wurde, um mit Freunden und Familie in Kontakt zu bleiben. Seit ein paar Jahren, also seit neuestem, ist die Top-Antwort immer, um unterhalten zu werden. Und das ist genau dieser Change, den wir sehen. Also wir müssen in die Interessensfelder der Menschen natürlich mit dem, was wir machen, reinkommen. Und da hilft es nicht, wenn wir einen schönen Claim haben und Produkte aufzählen und ein Logo haben. Es interessiert am Ende des Tages keinen. Wir müssen über deren Lebensrealitäten sprechen und Interessensgebiete ansprechen, die Leute tatsächlich interessieren. Und da an der Stelle scheitert es bei den meisten, weil sie von diesen Top-Down-Gedanken ausgehen, wie Werbung früher funktioniert hat. Wir müssen aber von einem Bottom-Up-Gedanken gehen. Das ist ähnlich wie in Führung. Wenn du viel über Führung sprichst, ist das genauso das, was sich auch in der Führung in meinen Augen mit am meisten verändert hat, dass wir nicht mehr in Top-Down-Hierarchien denken müssen, sondern wenn die Leute unten sagen, ich habe darauf keine Lust, dann sitze ich raus. So, und genauso ist es mit Werbung heutzutage.
Mm-hmm. Ja, sehr, sehr cool. Ja. Du hast eben auch von Social Media Tools gesprochen, die ja deine Arbeit erleichtern oder generell in eurer Branche genutzt werden. Was sind das? Was sind das so für Tools, die man auf jeden Fall mal gehört haben sollte oder auf dem Schirm haben sollte? Was machen die?
Also ich glaube, Tools gibt es in den verschiedensten Bereichen. Also ob das jetzt im Community-Management ist, um da den Überblick nicht zu verlieren bei 1000 Nachrichten auf 5 Plattformen. Ob das im Scheduling ist, also man hat einen Beitrag und den möchte man vielleicht veröffentlichen auf 3 Plattformen. Dafür gibt es Tools. Dann ist KI eine große Sache. Also ich bin fest davon überzeugt, dass in wenigen Jahren niemand mehr super, super lange Videos schneiden wird, weil man das einfach irgendwo hochlädt und die entsprechende Software das schon so zurechtschneidet, wie es gewünscht ist, beziehungsweise wie es durch ein Skript vorgegeben ist. Da, also ich würde mich sehr stark darauf konzentrieren, das Operationale durch Tools zu vereinfachen bedeutet, alles, was mit Cutting zu tun hat, alles, was mit Posting zu tun hat, alles, was mit Captions-Schreiben zu tun hat und Co. Also alles, was operationale Themen sind, da würde ich versuchen, KI und Tools stark einzusetzen, um da schneller und effizienter zu werden. Und für alles, was tiefmenschlich ist, also die Idee hinter dem Video, das Thema, das, die Idee, was man schneiden will, die Idee zum Video, zum Produkt, wie man das inszenieren will, das sind die Sachen, die, wo der Gehirnschmalz reingehen sollte und die Zeit reingehen sollte und nicht in die operativen Themen. Und da gibt es ganz viele verschiedene Bereiche, die man sich da anschauen kann.
Wenn Kunden zu euch in die Agentur kommen, was wünschen die sich oder was erwarten die, also von Social Media bei euch?
Spannend. Spannende Frage. Ich glaube, oftmals erwarten sie oder ist die falsche Erwartung, dass wir jetzt ganz viele virale Hits zusammenbauen, die dann so einmal Dinge sind. Wo wir hinkommen wollen, ist, dass wir Ökosysteme bauen, die es erlauben, dass kontinuierlich Content, der zur Marke passt und aber auch gleichzeitig die Zielgruppe eben interessiert, also die verschiedenen Communities anspricht, die für eine Marke relevant sind, dass wir es da kontinuierlich schaffen, nicht nur präsent zu sein, also nicht nur Reichweite aufzubauen, sondern eben relevant zu sein. Das ist der große Unterschied zwischen Reichweite und Relevanz. Und diese Kontinuität muss man schaffen. Ich kann euch ein Beispiel geben, da haben wir bei Penny zum Beispiel, da kann man auch viel in W&V und Co. drüber lesen, da fahren wir eine Reality-Strategie, also da arbeiten wir viel mit Menschen aus Reality-TV zusammen, produzieren eigene Reality-Formate, gehen auf Echtzeitgegebenheiten ein. Also wenn jetzt ein Dschungelcamp ist, dann wird dazu irgendetwas passieren. weil wir eben festgestellt haben, dass die Zielgruppe von Penny, jeder dritte davon ist, bei dem ist das Nummer eins Genre, was sie sich anschauen, ist Reality. Und dann müssen wir natürlich, wenn die sich natürlich für diese Sache interessieren, müssen wir, und das ist unsere Zielgruppe, müssen wir dann dort auch präsent sein. Und so es sind die Gedankengänge. Ich will erklären, wie man denken sollte, beziehungsweise was unser Gedanke dabei ist. Wir versuchen eben zu schauen, wie können wir dauerhaft eine Relevanz schaffen in unserer Zielgruppe, was interessiert die wirklich und wie können wir da ein Teil von sein. Und das ist oft das, was man erreichen will. Oftmals wird, wir machen jetzt tolle neue Videos und tausende Likes, kriegen mehr Reichweite, kriegen mehr tolle Ideen und so ist die Erwartungshaltung oftmals. Wo wir aber hinwollen, ist, dass wir ein Ökosystem schaffen, aus dem quasi kontinuierlich guter Content purzelt, der Relevanz schafft und mit dem wir nicht nur sagen können, wir haben am Ende des Jahres 5 Millionen Likes erzielt, sondern wir haben im Falle von Penny 34% mehr Markensympathie geschaffen innerhalb von einem Jahr und das in Marktforschungsstudien. Also, dass wir wirklich einen Impact haben auf die Marke, auf die Wahrnehmung, auf die tatsächlichen Geschäftsziele. Und das ist etwas, was wir anstreben. Genau.
Ja, sehr, sehr, sehr cool. Das geht ja tief, ne? Also das ist Positionierung, ne? Das ist was
absolut,
was absolut strategisch ist, ne?
Ja, genau. Und das ist eben das Thema. Social Media gehört an denselben Gesprächspunkt wie Markenstrategie. Das ist ein Teil der Markenstrategie. Das ist ein Teil der Markenführung, wie Marken heute aufgebaut werden müssen. Sei das im kleinen Rahmen oder sei das im großen Rahmen. Aber oftmals ist es im Moment ein nachgelagerter Faktor. Also es wird sich eine Markenstrategie überlegt, es wird sich eine Positionierung überlegt und dann wird es überlegt, was machen wir eigentlich auf Social Media damit? Nee, das am Tisch schon zusammenzubringen, das ist der entscheidende Faktor, der heute oftmals erfolgreiche Unternehmen in Social Media mit denen unterscheidet, die vielleicht dort einfach nur Geld ausgeben.
Ja, richtig gut, ja. Jetzt sprechen wir ja immer über die gleichen Plattformen. Also wenn wir Social Media so als Wort benutzen, dann denken wir an 4, 5 große Plattformen. Ne? Müssen diese Plattformen stehen unter Kritik? Die sind enorm monopolistisch. Gibt es da am Horizont auch andere Plattformen, die das vielleicht ablösen können? Also müssen die großen Plattformen irgendwie zittern oder sich die, also auch für die Zukunft Fragen stellen? Oder sind die jetzt gegeben und gesetzt, so nach dem Motto, die kennen wir jetzt, die bespielen wir jetzt, da wird's nichts anderes nebenher hochkommen?
Ich glaube, die großen Plattformen sind ein Stück weit gesetzt. Ich glaube, die müssen gar nicht zittern, um ehrlich zu sein. Ich glaube, da kommt in der Nutzung hier und da immer mal wieder was dazu. Da kommen neue Funktionen dazu. TikTok kam dazu und dann hat sich alles auf Vertical Video gedreht. Dann hat Instagram Reels eingeführt, YouTube hat Shorts eingeführt. Solche Bewegungen wird es immer geben. Früher war das schon mit Snapchat. Snapchat hat Stories erfunden. Und jetzt haben wir Stories überall geführt. Also solche Bewegungen wird es immer geben, dass große neue Plattformen dazukommen. Das passiert relativ selten. Es ist aber schon der Fall, dass Gewichtung stärker eine Rolle spielen sollte. Ich finde, man sollte sich stärker und zielbewusster oftmals die Plattform anschauen, die man bespielt. Das wird zu wenig getan. Das sieht man vor allem, wenn ich oftmals wenn wir über Azubi-Kampagnen nachdenken. Also dann wird oftmals direkt über TikTok gesprochen, direkt über Instagram gesprochen. Der wichtigste Kanal meiner Meinung nach, wenn man über Azubi-Kampagnen spricht, muss Snapchat sein, weil da man die jüngste inkrementelle Reichweite in der Zielgruppe hat, die irgendwie 16, 17, 18 sind, also ein sehr jungen Alter, wo eine Ausbildung vor der Tür steht. Also das muss man sich anschauen. Was dazu noch kommt, ist natürlich heutzutage KI-Sichtbarkeit. Da spielt LinkedIn eine große Rolle, da spielt YouTube eine große Rolle, da spielt Reddit eine große Rolle, weil das eben die Quellen sind, wo die KI-Systeme bzw. die LLMs haben da große Zugriffsmöglichkeiten, weil bei YouTube gibt es ein Transkript von dem Video, da greift die KI auf den Text zu. Bei Reddit ist alles textbasiert, bei LinkedIn ist auch viel textbasiert. Deshalb greift es darauf mehr zu als auf eine Instagram-Reel-Quelle. Und deshalb spielt das natürlich immer mehr eine große Rolle. Aber man muss sich schon zielgerichtet anschauen, welche Plattform kommt für mich in Frage und aus welchem Grund und vielleicht auch mit komplett anderen Herangehensweisen und komplett anderen Zielen. Also es gibt sehr, sehr viele auch kleinere Unternehmen und auch Startups, die natürlich Instagram bespielen. Das machen sie vor allem für die Endkonsumentinnen, aber gleichzeitig bespielen sie irgendwie LinkedIn, um beispielsweise Investoren zu finden. Also das sind ganz andere Herangehensweisen, wie man an die Plattform reingehen muss. Und oftmals wird nur gedacht, ah, wir brauchen jetzt Instagram, wir brauchen jetzt TikTok, wir brauchen irgendwie das Ähnliche. Wenn ich eine Marke mit einer älteren Zielgruppe beispielsweise habe, dann würde ich ganz, ganz stark über Facebook-Gruppen nachdenken, weil die sehr, sehr auch heute auch noch hocheffektiv sind und am Wachsen sind. Also das ist eine, du hast recht, man denkt immer an die 3 bis 4 großen Plattformen und das muss man aber ganz präzise auch mal aufweichen für sich und das wirklich hinterfragen, brauche ich ein YouTube, brauche ich vielleicht ein Facebook, was ist für mich und meine Marke wirklich sinnvoll?
Ja, wirklich super, ja. Jetzt hattest du eben gesagt, ihr habt so toll für einen Kunden die Markenbindung oder Bildung oder die, wie die Marke wahrgenommen wird, nachgemessen durch Marktforschungsstudien. Wie messt ihr generell Social Media Arbeit? Also geht es hauptsächlich über Marktstudien? Was gibt's da so? Wie kann man das messen? Ne? Weil das lieben ja viele Unternehmen, dass man da Zahlen vorlegt und irgendwelche Messgrößen, KPIs.
Absolut, das ist kriegsentscheidend. Wie gesagt, Wir müssen davon wegkommen, Plattform-KPIs nur zu nutzen und zu sagen, das hat jetzt 5 Millionen Likes und ist super, sondern wir müssen dahin kommen, was trägt das wirklich bei. Was da ganz entscheidend ist, ist, dass die Ziele ja unterschiedlich sein können. Ne? Also es ist jetzt anders, wenn ich bei einer Influencer-Kampagne, wo ich Stories schalte als irgendwie eine D2C-Online-Shop, dann kann ich natürlich auch sofort die Link-Klicks sehen, die gefüllten Warenkörbe sehen, die durchschnittliche Wert im Warenkorb, wie viele Leute Checkout gemacht haben, wie viel Umsatz darüber erzielt wurde. Also da habe ich ja tatsächlich direkt einen Return on Invest, wenn mein Ziel da Umsatz ist. Langfristig muss man sich aber auch eben vor allem Gedanken darüber machen, wie baut man so eine Marke auf, dass sie langfristig relevant bleibt in den Köpfen und eben nicht nur über kurzfristige Sales-Aktivierungen nachzudenken. Also gibt es eine ganz gute Studie von Binet, die kann man sich mal anschauen, dass erfolgreiche Marken wachsen mit einem 70-30-Split. Also wenn 70% der Marketing-Efforts, so möchte ich es mal nennen, oder der Marketing-Aktivitäten in Brand-Building gehen und nur 30% in Sales-Aktivierung. Also dieses, hey, hier ist ein Influencer und der macht eine Story und hier ist der neue Lippenstift, jetzt kaufen, das sollte nur 30% sein des Ganzen. Andere 70% sollten da hingehen, dass man sagt, man kommt in neue Reichweiten, man baut mehr Markensympathie aus. Also die Art und Weise, wie man misst, hängt ganz, ganz stark mit dem Ziel zusammen. Und das ist eben, das eine Ziel kann sein Return of Invest, wenn es um so eine Influencer-Korb geht oder eine Social-Ad, wo man hat, kaufe jetzt das Produkt und man hat das Produkt da und dann will man direkt verkaufen. Eine andere Messgröße kann eher über externe Studien sein, wo man eben sagt, man schaut sich an, hat sich die Markensympathie verbessert? Haben sich gewisse Markenattribute verbessert? Also wird die Marke moderner wahrgenommen? Wird die Marke als Preis-Leistungs-Verhältnis fair angenommen? Und so, das sind ja alles Themen, auf die man mit Werbung einen Einfluss haben kann. Genau, und je nachdem muss man auswählen, was man messen möchte. Das Wichtigste bei Marken oftmals ist Consideration, also dass es eine Gap gibt, beziehungsweise eine Lücke gibt zwischen Bekanntheit der Marke und dann, wenn es zum Kauf kommt, dass da aber dann der Kauf nicht bei der Marke stattfindet. Also wir denken beispielsweise, ich brauche eine neue Brille. Ja, jetzt mal als fiktives Beispiel, da habe ich 3, 4 Marken im Kopf. Und dann, warum kaufen der Großteil bei Marke 1 und nicht bei Marke 3? So, und das sind Themen, wo man denken muss, wie kommt man daran? Und das ist eben oftmals diese Markenattribute. Also nehme ich die als besonders preis-leistungsfair wahr, nehme ich die als passt zu mir wahr, nehme ich die als modern wahr, nehme ich die als elegant wahr, als günstig wahr, was auch immer. Und da muss man mit Markenbekanntheit und Marktstudien rangehen und schauen, wie das eben Sinn macht. Also das kann der Umsatz, der direkte Umsatz sein, der gemessen wird. Das kann die Markensympathie sein. Das ist ganz abhängig vom Ziel, was man verfolgt.
Mhm. Mhm. Ja. Und wenn wir jetzt uns so eine Strategie mal angucken, was für Säulen hat die? Also eine Marketingstrategie, Salesstrategie, überhaupt strategische Unternehmensziele. Was für Säulen braucht man da in der Kommunikation heute? Ja, irgendwie, oder vielleicht auch wie müssten diese Säulen vielleicht auch vernetzt werden von Social Media zu, weiß ich nicht, zu Events oder Community-Aufbau oder,
ne? Das ist sehr gut, dass du das ansprichst. Dieses Silo-Denken, das ist schwierig. Also wenn wir sagen, wir haben eine PR-Abteilung, wir haben eine Social-Media-Abteilung, wir haben eine Event-Abteilung und wir haben eine Influencer-Abteilung beispielsweise, ist in vielen Unternehmen gelebte Realität. Und die reden relativ wenig miteinander, sondern die kriegen vielleicht alle ein Kampagnenbriefing vom Head-of-Marketing-Team, ein Produktbriefing und sagen dann, ja, auf euren Kanälen bespielt das bitte jeweils, macht bitte jeweils Strategien. Das muss ganzheitlicher gedacht werden, weil wir als Menschen sind heute omnipräsent auch unterwegs. Es ist ja nicht mehr so, dass wir nur noch Fernsehen schauen und in den Supermarkt gehen, sondern wir sind auf TikTok, gleichzeitig folge ich irgendwelchen Influencern, gleichzeitig gehe ich vielleicht in die Stadt und sehe da irgendwas an der Straße. Also wir müssen da ganzheitlich denken, wie kann so eine Marke 360 Grad auch präsent sein? Wie ist das konkurrent miteinander? Welche Überschneidungen habe ich da auch? Wo bekomme ich vielleicht Leute mit anderen Dingen, die Sinn machen für uns, aber die ich über Social Media vielleicht noch nicht oder nochmal verstärkt ansprechen möchte? Also da muss man sich Gedanken machen, wie redet man viel miteinander? Das ist wirklich oftmals das Thema. Ich habe schon Teams erlebt, da wirst du lachen, aber da haben sich zwar die Chefs gekannt beispielsweise, also die Social-Media-Leitung hat den PR-Chef gekannt, aber die Person, die die Social-Media-Posts schreibt und die Person, die am Ende die Pressemitteilungen schreibt, die haben sich vielleicht 2-3 Mal auf dem Flur gesehen und das war's. Die haben gar keinen krassen, großen Austausch. Und das ist etwas, wo man wirklich reingehen muss und auch Zeit investieren muss.
Ja, das ist ein gutes Stichwort. Silo-Denken auch in dieser Art von Arbeit, die dann aufkommen kann. Also das ist, genau, das hatte ich irgendwie gar nicht auf dem Schirm, definitiv. Und warte mal, jetzt schau. Du hast interkulturelle Wirtschaftspsychologie studiert. Inwiefern unterstützt dich das in deiner Arbeit?
Das unterstützt mich in meiner Arbeit in dem Sinne, dass wir ich glaube, es ist sehr, sehr von Vorteil, wenn man in diese aus einem Psychologie-Hintergrund kommt in der Werbung. Da bin ich auch relativ seit Anfang meiner Zeit in Unternehmen Verfechter davon, dafür auch mehr einzuräumen, weil es um Bedürfnisse geht, um menschliche Emotionen und Co. Und das ist etwas, was man mit einem Psychologie-Background sehr, sehr gut verstehen kann, beziehungsweise viele Effekte aus der Psychologie auch in der Werbung zum Einsatz kommen. Und das kann sehr, sehr gut helfen. Ich habe so ein bisschen gescherzt oder lachhaft gesagt, ja, okay, eine Buchhaltung, eine Rechnung, das kann ich auch so ein bisschen Learning by Doing lernen. Aber wie ein Mensch tickt und wie Emotionen gebildet werden, wie da gewisse Tiefen stattfinden, das ist, glaube ich, nochmal ein Stück weit stärker möglich mit dem Hintergrund. Es ist aber, glaube ich, aus vielen Bereichen möglich, in der Werbung Relevanz zu schaffen, weil es eben viel auch um Kulturbildung geht, um Entertainment geht und Co. Deshalb, glaube ich, kann man nicht sagen, gibt es die eine Ausbildung, um für Social Media gewappnet zu sein.
Du sprichst über kulturelle Unterschiede. Gibt es da auch natürlich Kriterien, nach denen man irgendwie die Kampagnen aufsetzen sollte oder die Social Media oder Marketing oder Sales oder was auch immer Arbeit aufsetzen sollte und dann gucken sollte, passt das jetzt für die unterschiedlichen Länder, ne? Also dass man dann nochmal dekliniert. Also können wir mit dem, was wir da konzipiert haben, überhaupt überall flächendeckend so rausgehen? Siehst du diese Arbeit, dass da geguckt wird? Passt das jetzt für diese Kultur? Oder, Oder siehst du, dass da auch so ein Silo-Denken ist, so wir sind jetzt in Deutschland, wir machen das für Deutschland, die in Asien machen das für Asien, die Nordeuropa machen das für Nordeuropa?
Ja, ich verstehe. Ich glaube, da muss es einen hybriden Ansatz geben. Also ich spreche da mal gerne von einem Global Approach, also global und local, dass man schaut, was sind vielleicht allvereinnahmende Dinge, die eine Marke ausmachen, beziehungsweise die ein Produkt auch ausmachen, und dann zu schauen, was sind aber lokale Gegebenheiten, auf die ich mich anpassen muss. Und so kann man auch, glaube ich, Kampagnen beziehungsweise Marken sehr gut denken, dass man eben sowohl in globalen als auch lokalen Assets Kampagnen, da muss man auf jeden Fall unterscheiden. Nur global zu spielen ist, glaube ich, keine Lösung.
Ja. Hast du gemerkt, also wir in Deutschland haben sehr viele Strukturprobleme, ne? Reformprobleme. Während anscheinend in der Welt Geschwindigkeit, Tempo der Hebel ist, oder das siehst du, weil Social Media ja ein weltweites Phänomen ist, dass Geschwindigkeit eine unglaubliche große Rolle spielt?
Ja, auf jeden Fall. In Deutschland haben wir zwei Probleme, die eben nicht nur Social Media betrifft, aber die im Wesentlichen auch auf Social Media einen Einfluss haben. Und das ist, wie du sagst, Tempo, und das zweite ist Risikoaversion. Dass wir stärker, also das sieht man in allen Bereichen, wenn wir uns die Startups-Investments in Deutschland anschauen, dann sind die Bereiche, in denen investiert wird, sind immer so 3 bis 5 Jahre hinter denen, die in den USA beispielsweise investiert werden. Also die Felder, in die große Venture Capital Fonds beispielsweise heute investieren, das waren die Felder, in die vor 5 Jahren die Amerikaner investiert haben. Also wir sind immer so ein bisschen hinterher. Das liegt zu einem an der Schnelligkeit und an zweiten eben an dieser Innovationskraft und Risikoaversion, dass wir zu wenig bereit sind, in dieses Risiko reinzugehen, in mutigen neuen Fortschritt zu denken und oft erstmal auch vielleicht diese Mentalität zu haben, wir bauen das Flugzeug, während es schon fliegt. Das haben wir nicht so in Deutschland. Wir fokussieren uns gerne erstmal, das perfekte Flugzeug zu bauen und dann an den Start zu gehen. Und da sieht man eben, dass das oftmals ja wenig funktioniert, beziehungsweise dann man einfach zu spät ist. Das sieht man jetzt, finde ich, sehr, sehr gut. Bei dem vor kurzem haben die deutschen Banken im Zusammenschluss diesen neuen Bezahlungsdienst Vero, meine ich, heißt es, rausgebracht, was so ein bisschen die deutsche Antwort auf PayPal sein soll, beziehungsweise die datenschutzsichere Variante. Wie viele Jahre nach PayPal kam die jetzt? Also PayPal ist für uns schon eine totale Commodity. Also jeder benutzt irgendwie PayPal und hat das schon als festen Bestandteil seines Setups, und da sind wir halt viel zu spät dran. Also der Cost of Switching für uns im Kopf ist ja so ein hoher, und diese Bereitschaft zu switchen, das muss man ja erstmal schaffen bei den Menschen, und das ist eine viel größere Aufgabe, als da vielleicht am Anfang direkt präsent zu sein oftmals. Also das ist auf jeden Fall, diese zwei Themen sind auf jeden Fall ein Thema, die uns oftmals stark zurückhalten in Deutschland. Was nicht heißt, dass Risikoaversion immer was Schlechtes ist und gut überlegtes Tempo auch nicht immer was Schlechtes ist, aber in den Bereichen behindert es uns auf jeden Fall.
Ja, genau. Was siehst du generell als Trend auf Social Media? Ist da wichtiger, schnell zu sein, viel zu produzieren oder auch tiefer zu gehen, also zu reflektieren, einzuordnen? Na, also das ist so dieses Entertainment versus ja Reflexion, sag ich mal. Oder ist es plattformabhängig oder Nischen- oder branchenabhängig?
Ich glaube, ein Stück weit muss jeder heutzutage in dieser Art und Weise denken. Wie kann ich unterhaltsam sein? Wie kann ich wirklich in den Interessensgebieten stattfinden bei den Menschen, die sie wirklich interessieren, und eben weniger über dieses, also ähnlich, was wir zuvor schon gesagt haben, über weniger von meinem Produkt ausgehen und von meiner Marke aussehen und mehr konsumentinnenzentriert zu denken. Das schreiben sich immer viele auf die Fahne, wenige machen es tatsächlich, wirklich in meiner Erfahrung.
Ja, sehr, sehr, sehr spannend. Wir hatten eingangs schon mal kurz das angesprochen, so diese digitale Einsamkeit und so. Wir haben ja auch, wie gehst du damit um? Also mit den Nachteilen oder mit den Nebenwirkungen, sag ich mal, von Social Media, also Überforderung, Mental Load, Einsamkeit. Was ist deine Antwort darauf?
Also meine Antwort darauf ist immer erstmal, diese Nachteile hat es bei jeder neuen Form des Mediums gegeben. Also wenn wir vor 2 Generationen mal zurückschauen, dann hätten die uns schon gesagt, ja, wer, also unsere Kinder hingen dann ja nur noch vor der Glotze, so nach dem Motto. Also solche Wörter hört man da auch. Und heute ist es, mein Kind hängt nur noch am Smartphone, so nach dem Motto. Man muss wirklich langfristig schauen, was verändert sich da in der Gesellschaft wirklich, was sind wirklich Themen, die spannend sind. Und man sieht eben jetzt auch schon diese Gegenbewegungen. Also Menschen suchen aktiv nach wieder sozialen Beziehungen in ihrem Umfeld, suchen nach diesen Offline-Aktivitäten und Co. als Ausgleich. Und ich glaube, das ist etwas, was koexistieren wird. Also das, ich glaube, wie gesagt, auf eine Aktion gibt es immer eine Reaktion und das ist auch richtig so. Aber ich glaube nicht, dass wir da in Bereiche hinsteuern, die uns, ja, wo man generalistisch sagen kann, dass sie die Gesellschaft abhängig machen oder solche Themen. Also da glaube ich, ja, muss man sich schauen, dass das, also das findet sich Balance in den Themen. Manches natürlich muss reguliert werden und klar geregelt sein, aber da sind wir, glaube ich, ja, in einer guten Ausgeglichenheit.
Wie gehst du für deine Kunden mit Kritik um? Also mit öffentlicher Kritik, mit kritischen Kommentaren? Wie seht ihr das? Ist das für euch auch ein gutes Feedback oder wie geht ihr damit um? Oder haben die Kunden da unglaublich Angst vor? Ja? Gibt's ja auch.
Zwei Dinge vielleicht. Erstens, das ist super. Wann hat man die Möglichkeit, dass man gratis quasi Live-Feedback auf seine Produkte, auf seine Marke, was auch super, dass diese Möglichkeit besteht. Das Zweite ist eher, viele haben Angst vor diesem Wort Shitstorm, beziehungsweise vor das, was sie denken, was ein Shitstorm ist. Ich finde es immer spannend, wenn man einen Post hat und da sind 90 positive Kommentare und dann 3 dabei mit einem kritischeren Kommentaren und dann wird von einem C-Level oder von irgendeiner Führungsperson geschrieben, wir haben hier einen Shitstorm. Dann denke ich mir immer so, nee, das ist also einfach nur Kritik. Wenn es positive Anmerkungen gibt, wird es auch garantiert irgendwann mal negative Rückmeldungen geben. Und da muss man klar unterscheiden und klar zwischen eben Kritik, Feedback und dem, was auch nicht gerechtfertigt ist beziehungsweise nicht angebracht ist, unterscheiden. Also auch die Filterfunktion, die man für Kommentare nutzen kann, um eben Hate Speech und Ähnliches zu vermeiden, das sollte man eben auch einrichten. Also da die Möglichkeiten der Plattform zu nutzen, auch sehr, sehr wichtig, weil was eben viele Konsumentinnen noch nicht verstanden haben, das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Und da ohne Profilbild und mit einem anderen Nutzernamen und keinem Klarnamen ist es manchmal vielleicht einfacher, was zu schreiben, was man im echten Leben vielleicht nicht jemandem sagen würde. Und darauf muss man sich auch so ein Stück weit, ich will jetzt nicht sagen gefasst machen, aber damit muss man rechnen. Und für ganz normale Kritik, da muss man eben kritikfähig bleiben und vor allem das Feedback auch nutzen für die eigenen Kampagnen und so. Das ist eher die Stärke dahinter.
Ja. Du bist jetzt selber ja auch Podcast-Host und Autor. Wie wichtig ist Personal Branding für dich?
Für mich selber schon wichtig, würde ich sagen. Generell würde ich sagen, dass Personal Branding eben eine neue Ebene eingezogen hat in diesem ganzen Faktor, der spannend sein kann und auch mit komplett anderen Zielsetzungen für ein Unternehmen verbunden sein kann, als vielleicht das eigentliche Ziel. Also das Startup-Beispiel ist da ein gutes. Viele von den Menschen, die ein Startup gründen, machen mittlerweile Personal Branding, um eben für Investorinnen relevant zu bleiben, um in relevante Fachpresse zu kommen, dadurch Förderungen zu erhalten und Ähnliches. Aber eigentlich ist das Ziel beispielsweise, Produkte zu verkaufen, was auch immer es ist. Und das sind aber auch nochmal andere Ziele, die man eben mit einer Personal Brand erreichen kann. Die kann auf die Unternehmensziele einzahlen und langfristig sollte das auch. Die kann aber auch, wie gesagt, auf Zweit- und Drittziele einzahlen. Das, glaube ich, da muss man sich genau Gedanken machen, warum man das macht, warum man vielleicht auch einen CEO positionieren sollte, warum das vielleicht auch nicht Sinn macht. Also da muss man abwägen und ja, in meinem Bereich macht das eben für mich sehr viel Sinn und deshalb tue ich das.
Ja, sehr schön, toll. Letzte Frage, Hans. Dein Buch, Der Social Media Faktor, ist ein Bestseller. Was ist die Botschaft dahinter? Was war dir so dein großes Anliegen, damit das in die Welt zu tragen?
Mein großes Anliegen ist eigentlich so ein Stück weit mit das Erste, was wir heute besprochen hatten. Und das ist, dass wir Social Media als tatsächlichen Wirtschaftsfaktor in Deutschland ansehen. Ich wollte nie ein Buch über Social Media schreiben, weil Social Media an sich in seinen Features ist veraltet, sobald das gedruckt wäre. Also es lohnt nicht, darüber zu schreiben oftmals, so erstellst du das perfekte Reel oder so schneidest du das perfekte TikTok. Das kann in einem halben Jahr schon wieder ganz anders aussehen. Was sich aber nicht geändert hat und das sich auch nur in meinen Augen zu langsam bewegt, ist eben diese grundsätzliche Haltung zu Social Media, weg von Kommunikationskanal hin zu Wirtschaftsfaktor. Dahin müssen Unternehmen kommen. Da war es mir wichtig, eben die Felder zu zeigen, in denen Unternehmen am meisten diese Stellschrauben stellen können. Sei das Mut zu etablieren, sei das Prozesse, die passend sind, zu etablieren, sei das Zeitgeistwissen zu etablieren im Unternehmen oder ja, andere Themen, die da in Frage kommen. Genau, das beschreibe ich ganz gut in 6 Feldern in dem Buch. Genau, und das ist, glaube ich, der Faktor, den man mitnehmen sollte. Ich kriege sehr, sehr viel Feedback von Menschen, die in Konzernen arbeiten, in relativ großen Unternehmen arbeiten, dass es ihnen hilft bei der Argumentation gegenüber C-Level und ihren höheren Hierarchien, die es im Unternehmen gibt, um eben zu sagen, hey, wir müssen diese Weichen stellen, um eben wirklich wirtschaftlich das Unternehmen nach vorne zu bringen. Und das ist für mich ein sehr gutes Zeichen, weil es genau auf das einzahlt, was ich erreichen wollte mit dem Buch. Mhm.
Super, ganz toll. Hans, ich danke dir für deine Zeit und für das tolle Gespräch. Vielen Dank für die Einsichten. Also großartig. Vielen herzlichen Dank, dass du heute bei uns bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ich bin Simona Deckers und das ist der The Path of Purpose Podcast. Connecte mit mir auf LinkedIn und Instagram. Auch dort findest du das Neueste zu Leadership und Power pur. Buche dir ein Beratungsgespräch mit mir, wenn du mehr über gute Führung und Leadership wissen möchtest.